Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 30 des Spielboxcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und bei mir Stefan Duksch. Wir bringen euch in das nächste Jahr mit unserer letzten Episode für dieses Jahr. Und Stefan, ich kann mir vorstellen, ich bin sehr, sehr glücklich, dass du noch ein bisschen Zeit gefunden hast, mit mir zu podcasten, denn auch Endjahreszeit heißt bei euch auch immer sehr, sehr, sehr viel Arbeit, denn die neuen Spielboxen sind natürlich auch in der Mache. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Hallo.
Ja, hallo auch von mir. Grüße an alle, die uns da zuhören. Tatsächlich die Spielbox, so denn die unser Versanddienstleister Deutsche Post so möchte, wird pünktlich zum Weihnachtsfest in den Postkästen der Abonnenten, zumindest im deutschsprachigen Bereich, liegen. Da sind wir sehr optimistisch. Gedruckt wurde gestern, eingetütet wird spätestens heute. Also das sollte klappen. Wir zeichnen auf am 17. Dezember, haben also noch eine Woche Hoffnung, dass alles rechtzeitig, was wir da uns Mühe gegeben haben, bei den Abonnenten landet. Und ansonsten kann man uns ja heute ein bisschen zuhören.
Ja, und ansonsten natürlich auch an der Stelle nochmal die Empfehlung, dass man natürlich auch die wunderbare App runterladen kann, um die Spielbox digital zu lesen im Spiele-Mac. Also einfach in den App-Stores eurer Wahl gucken. Da könnt ihr dann natürlich auch digital schmökern, an der Stelle auch mal erwähnt. Da ist auch unser Podcast drin übrigens.
Ja, und es ist natürlich, sobald das in der App umgesetzt ist, ist es natürlich die ganze Spielbox schon lesbar. Das heißt, man ist da natürlich auch noch früher dran als alle anderen. Das ist ja dem einen oder anderen Spieler auch sehr, sehr wichtig.
Nicht? Ganz genau. Ja. Gut, wir haben heute wieder einen fantastischen Gast. Wir werden euch ein bisschen erzählen, was wir an Weihnachten so spielen. Und natürlich auch wir als Profis nutzen die Weihnachtszeit, die Feiertage, um mit den Liebsten zu spielen. Das sieht bei uns nicht viel anders aus. Da tauschen wir uns ein bisschen zu aus. Und wir haben auch wieder natürlich einen kleinen Newsblock. Wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Viele Verlage kürzen, viele Verlage sagen, die Spiele sind zu günstig, man muss mehr. Die Produktionskosten sind teurer, die Transportkosten sind teurer, aber es gibt immer wieder auch so Ausnahmetitel, wo man dann merkt, ja, aber die Bereitschaft, mehr für Spiele auszugeben, scheint wohl doch auch da zu sein. Es gibt immer wieder große Kickstarter, große Gamefound-Kampagnen oder eben auch riesige Sondereditionen mit Miniaturen und drum und dran. Kiloschwere Pakete, die durch Deutschland geschickt werden. Das haben wir uns heute so ein bisschen rausgepickt. Das erste ist Roleplayer-Abenteuer.
Roleplayer kennt man ja eigentlich mal als ein Brettspiel. Das kam in Deutschland seinerzeit, glaube ich, zuerst bei Pegasus raus. Dann gab es noch ein zweites Spiel bei Pegasus. Dann gab es ein drittes Roleplayer-Spiel. Also am Anfang war es ein Würfelspiel. Das erschien dann meines Wissens, ich mache es jetzt gerade mal aus dem Kopf, schon bei Schwerkraft. Ja, und jetzt, wenn der Carsten Reuter zuschlägt, dann hält er auch richtig fest. Und jetzt hat er kurz vor Weihnachten tatsächlich das Roleplayer-Abenteuer rausgebracht. Eine Abenteuerbox. Und wenn ich da reingucke, dann 12 Abenteuerbände. Storybuch, ich weiß nicht, wie viel 100 Karten da drin sind. Fassen wir es einfach zusammen, 8 Kilo. Ich hoffe, das fällt dem Postboten nicht oder dem Briefzusteller oder dem, wer auch immer das sein mag, nicht aus der Hand und dem Besteller auf die Füße, weil das ist ein Brecher. Da ist richtig Material drin, da ist richtig viel Zeug drin, exklusiv bis Jahresende, schreit hier im Fantasy-affinen Fachhandel. Man sieht, Fantasy-Bereich, große Brettspielumsetzungen, viel Material, das ist gewünscht und da gibt es Geld und da ist man offensichtlich bereit, auch für Geld auszugeben, dass dort kleinere Verlage, wie der Schwerkraft Verlag, das machen können, während die Großen sagen, das hatten wir auch in der Spielbox gehört, ja, die ganz großformatigen Brettspieler, da müssen wir erstmal von Abstand nehmen, die kann man momentan nicht so gut verkaufen, aber in den Nischen, da funktioniert das und als diese Mail kam, 8 Kilo und so viel 100 Karten da drin und eine Materialpracht, da habe ich nur gedacht, wow, offensichtlich geht es, aber das wird natürlich noch weit übertroffen bei dem, was gerade auf Gamefound los ist, Manuel.
Ja, nochmal kurz zu dem Roleplayer, weil das finde ich auch echt spannend. Man müsste jetzt eigentlich auf BoardGameGeek eine Liste mit Heavy Euros machen, aber im eigentlichen Wortsinne. Also Heavy Euros werden ja so Expertenspiele genannt, aber ich finde, es fehlt einfach eine Liste. Was ist das schwerste Brettspiel? Und mich würde jetzt brennend interessieren, ob Roleplayer Adventures schwerer oder leichter ist als Frosthaven.
Ich glaube, also, da gab es eine Sackkarre zu letztes Mal auf der Messe, als man das kaufen konnte. Ich glaube, da sind diese Hamsterboxen Gloomhaven und Frosthaven haben da noch Vorsprung.
Ja. Die mitgelieferte Schubkarre, das finde ich hervorragend. Ja. Nee, und Roleplayer-Abenteuer greift ja auch ein bisschen das auf. The Witcher, über das wir jetzt gleich reden, auch, dass Rollenspiele immer mehr auch Einzug halten in die Brettspielwelt, auch wenn sie dann eben jetzt wie in diesen beiden Fällen eher eine Adaption sind von Rollenspiel, von klassischen Rollenspielthemen in Richtung Tabletop. Also da sind die Grenzen ja natürlich auch fließend. Klassisches Pen and Paper ist natürlich eher weniger Figuren, aber auch da gibt es natürlich Anleihen. Dungeons & Dragons hat auch manchmal eben solche Pläne und Figürchen. Da geht ja schon sehr viel in Richtung Brettspiel. Roleplayer Adventures und auch eben das neue The Witcher Legacy sind dann schon eher klassische Brettspiele, die aber natürlich diese ganze Thematik von Rollenspielen aufgreifen. Du hast es schon gesagt, The Witcher Legacy of Gamefound, während wir hier gerade aufnehmen, geht der Countdown hoch und runter, weil die jetzt sich sowas überdacht haben. Normalerweise sind so Kickstarter-Gamefound-Aktionen ja dann immer ein festes Datum und dann hört es auf. Und jetzt gucke ich gerade auf diesen Counter und da steht, die Kampagne endet in 9 Minuten und 29 Sekunden.
Das war vor einer Stunde auch schon so.
Genau. Aber die haben sich einfallen lassen, immer wenn jemand weiter nochmal reinplätscht, also nochmal Geld auf dieses Projekt wirft, dann geht der Counter wieder hoch, sodass es so nochmal ein bisschen spannender wird, wann dieser Countdown vorbei ist. Ich bin so erstaunt, dass wir nach diesen vielen, vielen Millionen Erfolgen auf diesen Crowdfunding-Geschichten immer noch solche Projekte haben, die jetzt kurz vor der 10 Millionen Euro-Grenze stehen. Also das muss ich mir vorstellen. Ich weiß, The Witcher ist riesengroß. Es gibt eine Netflix-Serie. The Witcher ist als Videospielserie eine der erfolgreichsten Videospielserien, die es überhaupt nur gibt. Witcher 4 wird mit Spannung erwartet, ist in Polen wirklich so ein großer Faktor geworden von CD Projekt Red, die Firma dahinter, die dieses Spiel macht, basiert auf einer polnischen Buchserie. Mhm. Und es ist so erfolgreich geworden, dass wenn da ein neues Spiel rauskommt, geht das Bruttoinlandsprodukt hoch. In Polen. Also die sind so wie bei uns, BASF, Mercedes oder wie irgendwelche großen Player bei uns waren, wie bei Siemens, das ist das Videospiel, die Videospielfirma dort in Polen. Also ein richtiger Markttreiber und tausende von Jobs. Deswegen wundert es mich nicht, dass diese Brettspieladaption mit den Originalleuten aus dem Videospiel, also die Miniaturen, die ganze Welt, die hat inzwischen so eine riesige Fanbase aufgebaut. Ich war jetzt auch gerade bei The Witcher in Concert. Mhm. Auf der Gamescom haben sie da eine Halle gefüllt mit 4000 Leuten und haben die Musik aus den Witcher-Videospielen mit einem klassischen Orchester auf die Bühne gebracht und die sind damit auf Welttournee gegangen. Deswegen wundert es mich nicht, dass die Leute das jetzt auch gerne auf ihrem Spieletisch haben wollen mit den ganzen tollen Miniaturen und Figuren. Das Spiel dahinter wird auch wie Roleplayer Adventures ein Kampagnenspiel werden, also mit ganz, ganz, ganz vielen Storybüchern und ganz vielen Kampagnen, die man da durchspielen soll. Das sind so Projekte, Stefan, da schaue ich immer ein bisschen neidisch drauf, weil natürlich würde ich das gerne spielen, aber dann kann ich leider keinen Spielbox-Podcast mehr machen, kann ich nicht mehr in der Jury sein und auch meinen Job als Spielekritiker nicht mehr ausführen, weil ich glaube, wenn man sich so ein Ding nach Hause holt, egal ob das jetzt 8 oder 10 Kilo sind, da wird man einfach die nächsten Jahre nichts anderes mehr tun können, eigentlich theoretisch, ne? So viel Content, wie da drin steckt.
Da musst du dann halt Prioritäten setzen, was du machen möchtest. Also vielleicht
okay, das war's.
Podcast kannst du ja weitermachen. Aber wir reden nochmal über die Firma, die dahinter steckt. Also zum einen, die hast du ja genannt, die Firma, die diese Serie umsetzt. Auf der anderen Seite gibt es da eine Ausgründung, die heißt jetzt müssen wir gerade gucken, Go On Board, das ist die Firma, die die Brettspiele herstellt. Und die haben schon Erfahrung mit diesen Kampagnen. The Witcher, Fahrt des Schicksals, kam in diesem Jahr raus, 8,6 Millionen Euro. Die hatten früher mal Cyberpunk 2077, das Brettspiel. Mhm. Haben die 10,6 Millionen mit umgesetzt. Also die haben eine Ahnung, wie das geht mit Crowdfunding. Und die haben eine treue Fanbase offensichtlich. Wir haben in der nächsten Spielbox, das darf ich verraten, auch ein Spiel aus diesem Universum. Das Spiel heißt Gwent. Das ist ein kleines Kartenspiel, was aus dem The Witcher-Universum ist. Da, wenn man an eine bestimmte Stelle kommt, ich kenne diese Stelle nicht, weil ich kenne The Witcher nicht so gut, aber wenn man dorthin kommt, kann man dieses Kartenspiel spielen. Und da haben die mal richtig gesagt, was wäre denn, wenn man dieses Kartenspiel in die Realität bringt mit analogen Karten und der Idee, vielleicht später auch noch natürlich weitere Karten dazu zu liefern. Wir wissen ja, wie das funktioniert. Die Besprechung ist in der aktuellen Spielbox und ich kann sagen, da haben unsere Kritiker von der Spielbox gesagt, das hat ihnen nicht so gut gefallen, weil da hat dann doch die digitale Umsetzung große Vorteile gegenüber dem analogen Kartenspiel zumindest. Aber das ist auch ein sehr kleiner, kompakter Karton. Da sind wirklich nur Karten drin und halt eine Ausspielmöglichkeit. Und das wird natürlich bei The Witcher Legacy, das Ganze, was jetzt gerade noch läuft, natürlich wesentlich umfangreicher sein und natürlich läuft der Countdown immer noch und wer möchte, kann vielleicht zu Weihnachten mal reingucken, vielleicht läuft er dann immer
noch. Der wird da bestimmt immer noch laufen. Ja, Wahnsinn auf jeden Fall, dass solche Projekte dann auch immer noch so funktionieren. Aber das sind dann auch genau die Sachen, die mit diesen großen Marken funktionieren. Deswegen bin ich aber auch erstaunt so ein bisschen, dass Roleplayer so groß geworden ist. Dass das so ein von einem kleinen Würfelspiel, wie du es gesagt hast, aber dann so eine Varianz auch erstrecken konnte. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Spieletypen vom Genre her in diesem Roleplayer-Universum. Ohne da jetzt die dicke, große, starke Lizenz im Hintergrund zu haben. Also wer weiß, in 10 Jahren vielleicht gibt es dann mal eine Roleplayer-Serie auf Netflix.
Kann alles passieren, wenn sich der richtige Verlag das Ganze schnappt und wenn das Potenzial da ist, dann kann das passieren. Die ersten Informationen werden wir bekommen, wenn wir erfahren, wie das Ganze bei Schwerkraft sich denn verkauft, der dicke Brocken. Weil wenn es da weiter Bedarf gibt, warum denn nicht? Eine besonders schöne Aktion habe ich übrigens gerade in meinen Pressemitteilungen gefunden. Da schreibt die Firma Cosmos, dass sie wieder eine Weihnachtsspende rausgeschickt hat. Und da ist es so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verlages entscheiden, welche gemeinnützige Organisation denn jährlich die Weihnachtsspende bekommen soll. Ich erinnere mich noch an die grauen Vorzeiten. Als etwas älterer Mensch, da war es durchaus Usus, dass man gerne mal eine Flasche oder mit edlem Wein oder einen Futterkorb oder sonstige Dinge herumschickte. Und das war ein riesiges Geben und vor allem auch Nehmen bei Firmen untereinander. Das beziehe ich jetzt nicht speziell auf die Spieleindustrie, sondern ganz allgemein, was da vor Weihnachten verschickt wurde und wie es dann in manchen Redaktionen auch bei Tageszeitungen aussah. Da dachte man irgendwie, meine Güte, ist schon Bescherung und das Mitte Dezember, das war so. Das Ganze ist jetzt mittlerweile etwas eingehegt worden. Viele Verlage machen das so und das finde ich sehr, sehr gut, dass sie sagen, wir tun Gutes, wir spenden das Geld und wir schicken allen eine Information, dass wir das gemacht haben und das finde ich ein sehr, sehr schöner Weihnachtsgruß. Cosmos hat das in diesem Jahr getan und es geht nicht um Kleingeld, es geht um immerhin 25.000 Euro und wird gespendet für einen Mittagstisch für armutgefährdete Kinder. Und die ermöglicht dann über 8.000 warme Mahlzeiten für sozial belastete Kinder in Stuttgart. Also vor Ort machen die Firma Cosmos da eine Unterstützung. Finde ich, kann man mal erwähnen, ist eine tolle Sache. Und Gruß an alle anderen, die sich auch sowas haben einfallen lassen. Viele kleinere Firmen haben auch kleinere Spenden gemacht oder haben auf ihren Websites dazu aufgefordert, das Ganze zu unterstützen, etwas zu tun. Das kann man rund um Weihnachten gerne mal vermelden. Das sind schöne Aktionen und das zeigt auch, welchen Anspruch die Verlage an sich selber haben und wie das ganze Umfeld funktioniert, dass man einfach sagt, wir haben die Hauptumsatzzeit im Jahr, wir ernten gerade, was wir das ganze Jahr ausgesät haben, aber jetzt gleichzeitig können wir davon auch was abgeben und deswegen eine schöne Mitteilung, wie ich finde. Also Glückwunsch an Cosmos für diese gelungene Aktion.
Ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr lobenswert, vor allem auch, dass es so einen lokalen Bezug hat, so ein jahrhundertealter Verlag dann auch in Stuttgart, dann auch vor Ort unterstützt und hilft. Sehr schön. Gut, dann kommen wir doch zu unserem ersten Gast. Und wir wollen ihn euch natürlich kurz vorstellen, bevor ihr ihn gleich dann auch am Mikro hört. Wir reden heute mit Lukas Boch. Und Stefan, da wird kein Unbekannter sein. Es ist ein Gast, der nicht nur hinter den Kulissen arbeitet, sondern der, wenn man diesen Podcast hört und vielleicht auch auf der Spielemesse und in der Spieleszene sich so ein bisschen umhört, auch andere Podcasts und so hört, durchaus ein bekannter Name schon ist.
Ja, der Lukas ist Gründungsmitglied des Projekts Board Game Historian. Da dürfte es bei dem einen oder anderen klingeln. Das gibt es seit 2020. Das hat sich so zum Ziel gesetzt, das Thema analoge Spiele für Forschung und Öffentlichkeit zu erschließen und zu sagen, da steckt ein bisschen mehr hinter. Also man kann natürlich im Mittelalter spielen oder in einem Kloster oder die Packung aufmachen und befindet sich dann in einem Ritterturnier oder was auch immer. Aber was davon hat wirklich geschichtliche Relevanz beziehungsweise wie prägt das auch unser Bild von Geschichte und von Mittelalter beispielsweise oder von Renaissance oder wie auch immer, was wir da sehen. Das Ganze hat ja Auswirkungen genauso wie ein Buch, ein Roman, den wir lesen, ein Film, den wir bekommen. Und in dem Bereich ist Lukas Boch unterwegs. Er hat einige Menschen um sich geschaut. Die haben schon einige Ausstellungen zu dem Thema gemacht. Sie sind da sehr, sehr rege. Es gibt eine Brettspielseite, Board Game Historian, da sollte man auf jeden Fall mal reingucken. Und wir hatten die Gelegenheit, mit Lukas Boch zu sprechen über das, was denn jetzt noch so alles in Planung ist, denn wir haben gerade gesprochen, was er bis jetzt gemacht hat, aber es geht weiter und es gibt einige interessante Dinge und wer immer schon mal die Idee hatte, sein Studium mit dem Brettspielen zu verbinden, der sollte jetzt gleich genau zuhören.
Ja, freut uns sehr, Lukas, dass wir uns jetzt nicht nur wie sonst in echt sehen und ein bisschen unterhalten, sondern auch mal im Podcast dich hier begrüßen dürfen. Ich habe im in der Ankündigung schon gesagt, wer die Podcast-Szene so ein bisschen verfolgt oder auch in der Brettspielszene unterwegs ist, kennt dich wahrscheinlich schon als Gründungsmitglied des Projekts Board Game Historian. Also da gehe ich schwer von aus, dass Zuhörende hier vom Spielboxcast zumindest schon mal davon gehört haben. Aber für die, die dich nicht kennen, stell dich doch selber nochmal ganz kurz vor. Man kennt dich als der Mann, der Brettspiele studiert hat.
Ich finde, das ist eine total schöne, vorauseilende Botschaft. Ja, danke für die Einladung. Also, was mache ich eigentlich? Eine gute Frage. Genau, vor 5 Jahren habe ich das Projekt Board Game Historian gegründet, mitbegründet, bin vom Haus aus Historiker, das ist, glaube ich, ganz wichtig, habe mich aber im Verlauf des Studiums immer mehr zu den Medienwissenschaften hin orientiert und da eben ganz besonders zu modernen Brettspielen. Das heißt, was ich mache und worüber ich auch promoviert habe, ist die Frage, wie könnten wir eigentlich moderne Brettspiele, auch das ist nochmal wichtig, genauso analysieren oder genauso untersuchen wie die, ich sage jetzt mal, etablierten Medien wie Filme, Romane, aber eben auch digitale Spiele. Genau. Und bin aktuell sowohl an der Uni Bonn beschäftigt, als auch im Europäischen Hansemuseum in Lübeck. Und Menschen, die nicht so ein ganz furchtbares geografisches Wissen haben wie ich, wissen schon, das ist gar nicht so nah beieinander. Ja, in aller Kürze, genau.
Ja, und darf man dich jetzt Dr. Ludografie und Ludo oder nennen? Also da gibt es einen besonderen Titel, nee, oder?
Dr. Ludografie fände ich gerade großartig. Also ich habe den Dr. Phil gemacht, das heißt also Geisteswissenschaft im Endeffekt. Und selbst das ist ja das Furchtbare. Ich habe zwar meine Dissertation eingereicht, ich habe diese Dissertation auch erfolgreich verteidigt, aber den Titel führen darf ich natürlich erst, wenn ich viel Geld bezahlt habe, dass die Arbeit auch beim Verlag erscheint. Sonst würde ja das ganze System nicht funktionieren. Aber es sieht gut aus, dass ich Anfang nächsten Jahres dann auch offiziell den Titel tragen darf. Aber nennen darf man die schon. Ich darf es nur selber nicht. Weird, aber wahr.
Genau. Ist erst ein paar Tage her, also dann halt nochmal Glückwunsch dazu, dass es geklappt hat. War ein langer Gang. Du warst einige Jahre damit unterwegs, Geschichte und katholische Theologie studiert und bis Ende 24 am Seminar für historische Theologie und Didaktik an der Uni Münster als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Ja, jetzt ist es soweit. Was hat dich denn angetrieben, diesen Weg zu gehen? Wann war klar und was war der Antrieb zu sagen, Brettspiele sind's und ich verbinde das jetzt? Gab es dann speziellen Auslöser oder was hat dazu geführt, dass das jetzt passiert ist, über das wir gerade geredet haben?
Ja, total. Also ganz furchtbar natürlich, hört man ja immer. Also ich habe auch in der Familie schon früher viel gespielt. Also Brettspiele waren immer ein Thema, was mich beschäftigt haben. Aber die Idee, das zu studieren oder mich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen, kam tatsächlich im Zuge meines Geschichtsstudiums, weil da gibt es diese spannende Nebensparte, die Public History, und die eben sagt, wir beschäftigen uns damit, wie Vergangenheit, das heißt die Antike, das Mittelalter etc. pp. Eigentlich in unserer heutigen Vorstellung geprägt werden. Und da sagt man ganz klar, das tun nicht wir WissenschaftlerInnen und das tun auch nicht die Universitäten und wahrscheinlich noch nicht mal die Schulen, das macht die Popkultur. So blöd das klingt, 2020, als wir das Projekt gestartet haben, gab es wirklich eine Handvoll Publikationen, keine einzige Monographie tatsächlich, die sich mit modernen Brettspielen auseinandergesetzt haben. Und deswegen war das so eine Forschungslücke, obwohl ja im Bereich der digitalen Spiele schon sehr, sehr viel passiert. Und das war bis zu einem gewissen Grad auch einfach Glück, diese Lücke besetzen zu dürfen, was aber auch damit zu tun hat, dass ich einen Professor hatte, der mir sehr viele Freiheiten gegeben hat. Also Interesse auf der einen Seite und vielleicht eigentlich ganz schlechten Riecher dafür, dass eine Forschungslücke besteht. Genau.
Also das mit dem Professor, da muss ich mal einhaken. Ich erinnere mich an mein Studium, das ist natürlich jetzt Jahrhunderte her, aber ich hatte dann da irgendwie die Aufgabe in einem Seminar, da ging es im Germanistikbereich, ging es um das Hochdeutsche und das Althochdeutsche und es ging um Ritterzeit und ich sollte mal erklären, was denn jetzt bitte auf so einem Ritterturnier passiert. Was ist ein Tjost, was ist eine Buhurt, was ist ein Turnier und so weiter und wie das alles heißt, ein Turnei. Das kann man alles, also das ist, wenn die Menschen mit den Lanzen auf den Pferden aufeinander zureiten, so ganz grob gesagt, und die Entwicklung, wie es dazu gekommen ist, inklusive der französischen Einflüsse. Ich mache das mal ganz kurz und ich habe gesagt, was mache ich da jetzt draus? Ich habe Brettspiele gehabt, also habe ich mir eine Kiste gegriffen, die rumstand, die kam gerade aktuell raus, Ritter ohne Furcht und Tadel von Hartmut Witt von Eurogames. Wer jetzt nachgucken möchte, nachgucken, ja, das Spiel selber begrenzter Spielwert, aber es hatte eine sehr, sehr bunte Beton. Da konnte ich ein Ritterturnier zeigen und innen drin war eine Arena. Ich weiß nicht, Lukas, ob du es noch kennst, da konnte man die Würfel reinschmeißen. Also praktisch der Karton war praktisch der Turnierort. Und ich habe das kurz ausgepackt und gezeigt und ich habe in dieses Seminar geguckt und ich wusste, ich hatte die Leute. Und ich habe dann damit transportiert, ich konnte alles andere transportieren, habe hin und wieder mal dieses Spiel hin und her geschoben, war dann mit meinem Vortrag auch zu Ende. Und das ist das, was ich dich jetzt fragen wollte. Wie reagiert das Lehrpersonal darauf? Mein Prof sagte, inhaltlich war das in Ordnung, aber das mit dem Spiel, das wäre nun wirklich Kinderkram. So eine Alberei sollte ich mal lassen. Passiert dir sowas, ist dir sowas auch passiert oder ist das mittlerweile doch anerkannter oder besser geworden? Oder sagt man mittlerweile, wir gehen da professioneller mit um, da steckt richtig was hinter?
Total spannende Frage. Ich glaube, ich hatte sehr viel Glück, dass ich mit sehr offen, also Menschen mit offenem Geist zu tun hatten, die fanden tatsächlich, Brettspiele sind kein, du hast ja gerade angesprochen, Kinderkram, sondern gesagt, hey, wow, das ist schon irgendwie was Besonderes. Natürlich hatte ich auch den Ü60-Mediavisten, der gesagt hat, Herr Boch, schön und gut, aber lassen Sie das doch mal bitte lieber sein, das ergibt dann überhaupt keinen Sinn.
Machen Sie mal Wissenschaft, bitte.
Machen Sie doch mal was Ordentliches, ne? Ja. Was soll denn das hier? Aber ich glaube, da mir das relativ früh bewusst war, dass es nicht ganz einfach werden könnte, war es umso wichtiger, dass ich das Ganze methodisch sauber bearbeite. Denn, und das ist ja auch nichts Neues, wenn wir uns die Filmwissenschaften angucken. Also nur weil du viele Filme guckst oder nur weil du gerne Brettspiele spielst, heißt das ja noch nicht, dass du das auch vernünftig wissenschaftlich dir anschauen kannst. Mhm. Das heißt, hier war die Aufgabe, aus den bereits vorhandenen methodischen Apparaten, Kulturwissenschaften, Medienwissenschaften, was zusammenzusammeln und das dann eben auf Brettspiele als solches anzuwenden. Wenn du, hast es schon gerade angesprochen, es ist etwas anderes, wenn du einen Text liest, einen Film schaust, da diese Handlung analysierst und du kriegst so ein Brettspiel vorgesetzt, wo häufig sehr wenig Text vorhanden ist, aber dafür jede Menge Zeug passiert. Wie kann man das irgendwie in einen Text gießen? Das ist, glaube ich, das Spannende. Ja.
Da reden wir nachher nochmal zu, wie man das vielleicht auch hinbekommt als derjenige, der das Ganze umsetzt. Der Weg dorthin, man muss sich ja immer einen Plot aufdrücken. Früher hat man ja gerne Spielen, Mechanismen oder Themen übergestülpt, aber man kann es ja vielleicht auch noch ein bisschen anders entwickeln. Das Heimspiel für dich, das Thema, das ist klar. Ja. Aber da reden wir nachher nochmal drüber, wenn wir darüber reden, wo kann man Spiele überall einsetzen und wo kann man, was kann man da auch wissenschaftlich mitmachen. Aber du hast jetzt gerade gesagt, wie schwierig der Anfang war und dass du es auch gehört hast. Wo steht man jetzt nach 5 Jahren da, auch mit Board Game Historian? Das ist eine riesen Website, wer da mal drauf gehen will. Ihr habt diverse Ausstellungen gemacht an verschiedenen Orten. Ich glaube, da hat man jetzt ein ganz anderes Standing mittlerweile.
Ja, total. Also auch nochmal da, mir ist es mal ganz wichtig hervorzuheben, also Board Game Historian verbindet man einfach häufig mit mir, aber eben auch Anna, also meine Verlobte auch, kann ich an dieser Stelle mal sagen, mit der ich zusammen das Projekt damals gegründet habe, Archäologin selbst und das sind aber noch viel, viel mehr Leute. Also, weil du siehst schon diese Website, da sind viele Texte drauf, die haben nicht alle wir geschrieben. Und ich würde auch niemals die Audacity, mir fällt gerade der deutsche Begriff, besitzen, um zu sagen, hey, ich bin hier der einzige Mensch, der was zu Brettspielen in Deutschland macht. Das ist Quatsch. So als Grundlage. Und wir haben das eben angefangen, haben dann aber irgendwann gemerkt, hey, irgendwie funktioniert das ganz gut. Wir konnten es in Seminaren einsetzen. Es gab die schöne Möglichkeit auf der Spiel, den Research Day zu veranstalten. 2022 war das noch. Genau, und wie du schon sagst, irgendwie kam das eine zum anderen. Ein ganz wichtiger Punkt war die Ausstellung 2022 tatsächlich, im Museum Abtei Lisborn. Da durften wir eine Ausstellung über Mönch ärger dich nicht, über Klöster und Klerus in analogen Spielen gestalten. So ein Leib- und Magenthema von mir. Also die Frage, wie wird eigentlich sowas komplett Abstruses wie Klosterkultur in Brettspielen dargestellt? Weil es wird erschreckend häufig dargestellt. Und da eben auch die Frage, warum eigentlich? Genau, und dann kam irgendwie so das eine zum anderen. Und jetzt nach 5 Jahren können wir, glaube ich, schon voller Stolz sagen, dass wir eine der Anlaufstellen sind. Also Manu hat es ja gerade angesprochen. Also ich weiß nicht, ob, also ich freue mich natürlich immer, wenn Leute sagen, dass man uns kennt. Aber zumindest im wissenschaftlichen Diskurs würde ich, glaube ich, schon sagen können, dass wir da recht gut mittlerweile angekommen sind. Ja.
Dein zweites Standbein mit der Bonn-Geschichte, Universität Bonn. Stefan hat hier reingeschrieben, was passiert da? Wann kann man da endlich Brettspiele wirklich studieren?
Wann geht's endlich los?
Wann geht's da los? Erzähl mal. Welche Abschlüsse hat man dann? Was kann man da machen? Wir fragen aus eigenem Interesse.
Also vielleicht mal ganz generell zu Bonn. Ich habe ja Münster verlassen letztes Jahr. Und dann war natürlich erstmal eine große Frage, was passiert jetzt eigentlich? Denn, ihr habt schon angesprochen, was macht man eigentlich als Brettspielwissenschaftler? Erstmal erstaunlich wenig eigentlich. Und ich habe das große Glück, dass in Bonn Professor Adrian Herrmann ein Eigeninteresse an Rollenspielen entwickelt hat. Und dort jetzt eben das Lab for Analog Games and Imaginative Play aufbaut, wo ich jetzt auch eben Mitarbeiter sein darf. Dort haben wir eine große Brettspielsammlung. Wir haben verschiedene Spieleveranstaltungen, die wir machen. Und ein großes Ziel ist jetzt eben, ein Begleitstudienfach Game Studies zu implementieren. Also es soll Game Studies-Spielwissenschaft heißen, das dann nach und nach zu einem eigenen Master ausgebildet werden soll, der dann tatsächlich den Schwerpunkt Analog Game Studies hat. So, was zur Hölle macht man da? Also erstmal vielleicht, wann ist es realistisch? Also 27/28 soll der erste Begleitstudiengang starten. Und dann hoffen wir sehr stark, dass wir in dem kommenden Jahr dann auch den Master etablieren können. Aber das ist alles ein Prozess. Jetzt nochmal die Frage, was macht man dann da eigentlich? Was wir wirklich gerne machen wollen würden, wäre ein ähnliches Konzept wie Literaturwissenschaften zu etablieren. Mhm. Also das heißt, du lernst, wie du Spiele analysierst aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive. Nummer eins. Aber, und das ist, glaube ich, auch das, was bei Boardgame Historian immer ganz, ganz wichtig war, wenn du zu Popkultur, wenn du zu Hobbys forschen willst, kannst du das immer nur im direkten Austausch mit der Szene machen. Denn da sitzen ja die Expertinnen, da sitzen die Menschen, die Spiele designen. Also ich würde mich zum Beispiel niemals aus dem Fenster lehnen und sagen, hey, ich bin Spieleautor. So bin ich halt nicht. Ich weiß vielleicht viel über Spiele, weil ich viele Spiele spielen durfte, musste, wie auch immer. Aber das ist mein ganz eigenes Themenfeld. Und die Studierenden sollen aber in Form von Praktika, in Form von Expertenvorträgen aus der Spielebranche selber, und da ist eben Bonn sehr schön situiert, einfach Nordrhein-Westfalen, da ist einfach jede Menge Stuff. Queen Games zum Beispiel sitzt allein schon dort, dass man dort quasi wirklich Einblick in die Szene erhält, weil das wisst ihr beide wahrscheinlich besser als ich. Wir lieben alle die Brettspielszene, aber es ist eben auch bis zu einem gewissen Grad noch nicht so professionell. Ich setze das ganz bewusst in Anführungszeichen, weil es nicht negativ gemeint ist, wie vielleicht andere etablierte Szenen. Also es gibt ja keine Ausbildung zum Brettspielredakteur oder keine Ausbildung zum Autor, sondern du kennst dich in der Szene aus, du kennst Leute und dann rutschst du da irgendwann irgendwie rein. Und das wäre natürlich schön. Auf jeden Fall denken wir uns, dass es schön wäre, dass du irgendwie eine Form von formalisierterem Prozess hast, um Leute auszubilden. Genau.
Das Spannende ist ja, dass diese ganzen Redakteure, die unterwegs sind, das sind ja in der Regel alles Akademiker.
Ja, und wenn man furchtbarerweise.
Auch Pressesprecher und so weiter, die sind Archäologen, das sind Biologen, die kommen aus den verschiedensten Bereichen, das sind Spezialisten und die können das vom Grips, kriegen die das zusammen und sie haben dann Schwerpunkte, wo sie was machen und sie haben irgendwann den Punkt gehabt, so ähnlich wo du gesagt hast, ich gehe jetzt auf Brettspiele, das ist jetzt mein Ding. Und das ist das Spannende, was da in dieser Branche zusammenkommt. Also wenn man da mit jemandem über den eigenen Hintergrund, den beruflichen Hintergrund spricht, dann merkt man, dass die teilweise völlig andere Dinge studiert haben. Und das ist, glaube ich, auch ein Anpackpunkt für euch in Bonn, dass man begleitend zu anderen Studien vielleicht auch mal das Thema Brettspiele mit unterbringen kann, oder?
Das ist total, sorry, dass ich das da so recht einhabe, weil ich das so schön finde. Erstens, es sind erschreckend viele Historiker-Archäologinnen dabei. Ich weiß ja auch eigentlich, wo die ganzen Leute bleiben, wenn sie nach ihrem Studium nichts finden. Neben Taxifahrern kann man auch in die Brettspielbranche gehen.
Das wären die Soziologen.
Ich freue mich da natürlich drüber, dass man da auch viele Leute kennt, die das gemeinsame Thema eben gespielt haben. Mhm. Aber genau, also ganz wichtig, Game Studies und Spielwissenschaft allgemein ist immer eine transdisziplinäre Idee. Also tatsächlich würde ich so weit gehen, es macht gar nicht so viel Sinn, wenn du jetzt nur Brettspiele studierst. Also das Spannende ist ja wirklich, du hast das Medium Brettspiel und es ist ja interessant, was jetzt, also ich bilde mir ein, es könnte interessant sein, was Historiker dazu sagt, aber es ist ja genauso spannend, was ein Biologe dazu sagt. Mhm. Und über das ein und dasselbe Spiel können zwei unterschiedliche Menschen mit eigenen wissenschaftlichen Background komplett unterschiedliche Sachen sagen. Aber man muss eben eine eigene Sprache finden. Ich glaube, das ist spannend. Und das, das ist auch sehr eng zu dem, was ihr als Kritiker macht. Also die Frage, wie sprechen wir über Spiele? Wie können wir eine geeignete Art finden, unsere Spielerlebnisse in Worte zu fassen? Das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen.
Heißt also, man kann es in verschiedensten Disziplinen gebrauchen, was man da in Brettspielen analysiert, macht, spielt und so weiter.
Deswegen das würde ich behaupten.
Deswegen seid ihr so clever, ihr habt einen großen Spieletreff, an denen, das haben wir erfahren, mittlerweile 300 Menschen kommen zum Spielen. Die werden dann nicht nur studieren wollen, die wollen auch Spaß haben. Aber über den Spaß
doch, nein, jemanden, geht das nicht. So geht das nicht. Spaß, das wollen wir nicht.
Aber über Spaß.
Das Studium.
Leute aufzuschließen und zu sagen, guck mal, das ist doch interessant. Und die dran zu bringen, guck mal, das passt vielleicht auch noch. noch rein oder da wird was von dir umgesetzt und da bist du doch eigentlich schon Experte und da kannst du uns wieder was erzählen. Das ist ja eine interessante Geschichte. Wie integriert ihr das gerade? Habt ihr Informatiker, die mittlerweile bei euch auch irgendwas über Brettspiele machen oder wie kann man sich das vorstellen? Ganz konkret, was passiert da in Bonn?
Eigentlich ist das sehr treffend beschrieben. Also genau, erstmal, wir haben diesen, also auch das nochmal, es gibt eben das LAGIP, das Bonn Network Games in Imaginative Play. Es gibt aber eben übergeordnet die Unibonn Spielt Community. Klingt ein bisschen wild, ist aber eben ein Zusammenschluss von dem LAGIP, aber eben auch dem Transfercenter Enercom. Das ist ein, ihr müsst euch das so vorstellen, wie eine Institution der Uni, die die WissenschaftlerInnen gern zum Gründen bringen möchte. So, also aus der Wissenschaft quasi ja tatsächlich Firmen macht, aber eben auch Wissenschaftskommunikation verstärkt untersuchen. Und da haben wir zwei Leute, die einfach da auch sehr viel machen. Und wir haben eben das Studierendenwerk auf unserer Seite, was ein unglaublicher Gamechanger ist. Weil diese großen Spieleabenden finden eben in der Campo-Mensa des Studierendenwerks statt. Und das ist einfach der perfekte Ort. Du hast richtig schön beleuchtet alles. Du hast gute Tische. Du hast den Platz. Also das erstmal so als sehr schönes Habitat für das, was wir vorhaben. Und jetzt zu den Informatikern und den Informatikerinnen. Die sind tatsächlich in, ja, überraschend, was heißt überraschend, aber in großer Zahl vorhanden. Und da haben wir mehrere Leute, die jetzt anfangen, zu versuchen, Spielsysteme zu ihren spezifischen Fragestellungen zu entwickeln. Weil das ist ja eben, glaube ich, nochmal das, was das Medium Brettspiel auszeichnet. Mhm. Es sind Systeme, sie müssen komplexe Inhalte zwangsweise in eine kleinere Form bringen, erlauben es dadurch aber auch die Themen so weit runterzubrechen, dass sie unter Umständen nahbarer werden für die Menschen. Jo, also genau das, was du gesagt hast. Wir finden jetzt mittlerweile immer mehr Leute, die verrückt genug sind und sagen, hey, vielleicht können wir Brettspiele als Medium nutzen, um unsere Wissenschaft an Leute zu kommunizieren, um Leute aber auch einfach für unsere Wissenschaft zu begeistern.
Ist das schon Gamification oder ist das nochmal eine Zwischenstufe?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Gamification ist immer so ein Trigger, in Anführungszeichen, für mich. Also ganz cool. Also erstens verstehen da alle Leute was anstrengendes drunter. Für mich ist Gamification quasi diese Idee, haha, wir haben jetzt Spiel und das ist eine schöne Möglichkeit, Leute dazu bringen, unschöne Sachen zu machen. Zum Beispiel, dass du dazu bringst, den Müll richtig wegzuwerfen. Mhm. Wenn du den Müll in den Mülleimer wirfst, dann kommt da so ein Pling, Pling, Pling. Also quasi, du versuchst, Spiel nutzbar zu machen, um deine Interessen durchzusetzen. Auch Glücksspiel ist eine Form von Gamification. Mhm. Boxen. Das kennst du dich, Manu, ja viel besser aus als ich zum Beispiel. Was ich würde es, glaube ich, mehr wirklich sehen, dass du die Brettspiele als Werkzeug auch nutzt, ja, als Medium. Mhm. Aber für uns ist immer ganz, ganz wichtig, wenn das Spiel keinen Spaß macht, so, das muss an erster Stelle spielen. Es muss ein gutes Spiel sein. Und nur wenn das der Fall ist, dann kannst du versuchen, dadurch Themen, Inhalte zu verbreiten, weil es gibt nichts Furchtbareres. Ganz kurz noch ein Schwenker zu meinem theologischen Background, Bibelspiele. Es gibt ja mittlerweile interessanterweise verhältnismäßig gute, also wenn ich jetzt an Garfield Games denke zum Beispiel, die machen jetzt einige Sachen, oder letztens, ich habe schon wieder vergessen, bei dem Verlag, bei Strohmann Games ist doch bei Anno Domini, hieß das doch, glaube ich. Ne? Das ist auch ein Bibelthema-Spiel. Aber das hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was man von früher kennt, wo man quasi ein Haha, wir würfeln jetzt und dann müssen wir jeder einen Psalm beten und das macht einen heiligen Spaß. Ne? So von der Idee her. Also das wollen wir bitte nicht. Wir wollen, wenn schon, spannende Spielwelten haben, die emotional tatsächlich auch etwas in einem auslösen und natürlich im besten Fall auch Gespräche am Tisch initiieren.
Genau. Das Alte Testament als Sammelkartenspiel. Also.
Ich sag's dir, so viele Möglichkeiten. Ne? Wer hat den besseren Propheten? Genau.
Aber erst ab 18, wenn man alles
so wird. Ja, genau. Die historisch authentische Version. Ja, schwierig.
Aber das mit dem Spaß machen finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil wir da in der Videospielwelt, in der ich ja auch sehr viel aktiv bin, eben auch oft diese Diskussion hatten mit Serious Games. Ja. Das nicht immer, also inzwischen ist die Videospielwelt so weit, dass Videospiele nicht immer Spaß machen müssen. Also es gibt auch tatsächlich Spiele, die total verstörend sind, wie Kunstfilme, wie Arthouse-Kino, das eben halt auch etabliert ist. Aber im Brettspielbereich begegnet mir das höchstens mal im Museum. Ja. Wenn irgendwie, es gibt dieses berühmte Beispiel, wo man dieses Zugspiel spielt und dann stellt man danach erst fest, man wurde ein bisschen ausgetrickst. Das ist eine, man hat quasi die Züge nach Auschwitz gesteuert mit diesem Spiel und mit diesem Würfel. Aber da gehört ja auch immer so ein bisschen eine Portion kunstinteraktives Element oder so dazu. Aber ich finde, das sind die Brettspiele, weil du das mit dem Spaß machen gesagt hast, so diese klassischen Serious Games, bis auf This War of Mine, was als Brettspielversion existiert, das aber eindeutig eine 1:1 Umsetzung von einem Videospiel war, haben wir da relativ wenig.
Und da vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das muss ich mir wirklich angewöhnen. Ich spreche immer davon, dass Spiele Spaß machen müssen. Mhm. Spiele müssen fesseln. Das ist es, genau. Ne? Also ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also was ich meine, du musst eine fesselnde Spielmechanik haben, die dich dazu bringt, The Grizzles, ich habe vergessen, wie es heißt auf Deutsch. Das war auch so ein Kartenspiel. Du erinnerst dich? Mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Beim Ersten Weltkrieg.
Le Poly, genau.
Das ging ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Mhm. Und ich glaube, dass da auch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Also die Frage ist immer, ob Serious Games am Ende der richtige Terminus ist, weil ich erinnere mich zum Beispiel, wir sind jetzt leider unter Stefan so ein bisschen beim Digital angekommen, aber ich hoffe, das ist okay für dich.
Alles gut,
ich höre ganz gut. Through the Darkest of Time. Auch ein total spannendes Spiel, ja, von Lena Falkenhage, auch Pint Bucket Games. Und das hat sich ja auch richtig gut verkauft. Da hat es diesen Preis gekriegt, Serious Games, auf einmal sind die Verkaufszahlen eingebrochen. Oh, weil, ja, das ist so schrecklich, ne? Weil das ist, ich weiß nicht, ob es ein verbrannter Begriff ist, aber ich würde halt immer argumentieren, ein gutes Spiel, so, das ist das, was wir erreichen wollen. Und dann lernst du eigentlich auch automatisch was damit dabei, so ein bisschen von der Idee her. Ne? Genau. Aber,
aber das darf nicht gleich in den, dann rutschst du in den pädagogischen Lernspielbereich
ab. Ist der Punkt. Ganz genau. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, wo man aufpassen muss. Aber am Ende, ich glaube, da sind wir uns eh alle einig, Brettspiele sind, also das klingt immer so bescheuert, das ist Kulturgut. Ne? Was wir einfach damit meinen, Brettspiele können Geschichten erzählen und die können etwas mit Menschen machen. Und da ist, glaube ich, noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, glaube ich, ob die SpieleautorInnen selber als Kulturschaffende begreifen. Da sind wir gerade einen Satz am Sprechen, aber das habt ihr auf den, jetzt bin ich wieder, Tag der Brettspielkritik. So, das ist ja auch so ein Thema, was ihr dann mal wieder aufgreift. So, sorry, Klammer zu. Ja.
Dann würde mich noch interessieren, weil die Frage kriegen wir als BrettspielkritikerInnen ja auch oft gestellt, macht euch das noch Spaß, wenn man so analytisch an Spiele rangeht? Und das, wir machen ja schon sehr viel Analyse beim Brettspielen. Das ist ja bei dir nochmal eine Stufe hochgedreht. Hast du noch Spaß am Brettspielen? Also man hört an deiner Stimme schon wahrscheinlich ja. Aber hast du auch so diese Berufskrankheit, dass du Spiele so mit dem Röntgenblick quasi durchleuchtest beim Spielen oder kannst du dich da noch fallen lassen?
Also ich muss zugeben, immer wenn ich ein Spiel mit Mittelalter-Thema auf den Tisch kriege, dann rattert es bei mir schon, einfach direkt. Mir macht es schon auch Spaß. Ich hatte während der Diss, wenn ich ehrlich, hatte ich so zeitweise gar keinen Bock mehr. Also weil mich das halt immer direkt irgendwie auch gestresst hat. Aber noch sehe ich da nicht so das riesige Problem. Ich kann das noch sehr gut trennen. Und mir muss auch sagen, mir macht es einfach Spaß. Ne? Ich mag Brettspiele spielen. Und ich bin auch, das ist dann eine Frage, die ich auch immer kriege, hey, Lukas, spielst du denn auch nur historische Themen? Und dann sage ich immer, nein, überhaupt nicht. Ich mag Spiele, die eine schöne Themenwelt haben. Ich mag auch die Drafting-Mechanik zum Beispiel. Wenn es denn noch ein historisches Thema hat, total schön, aber muss es nicht sein. Also nein, ich bin noch nicht berufskrank in der Hinsicht, das kann ich sagen. Noch macht es sehr viel Spaß.
Es sind ja auch noch ein paar Jahre so gehen, bis 27, 28, bis der Studiengang dann auch da ist. Da muss man ja dranbleiben, muss man ja motivieren. Also ich weiß immer nur, wenn ich früher gesagt habe, ich studiere ein Spiel, dann hieß es also entweder, ja, 8 Semester Doppelkopf in der Mensa oder aber du hast gerade die Regel von Civilution gelesen. Ja. Und eins von den beiden Sachen ist es. Und bei euch ist es einfach so, das, was Manuel auch sagte. Ich habe manchmal auch, wenn ich über eine Spielemesse gehe, habe ich die Schere im Kopf. Brauche ich das für die Spielbox? Ja. Ist das interessant? Habe ich die passende Spielgruppe dafür? Habe ich das nicht schon mal gespielt? Ist das genügend anders, dass ich das nochmal mitnehmen möchte? Und das ist natürlich so bei uns, die wir mit so vielen Spielen auch teilweise überfüttert werden, natürlich schwierig, dann dran zu bleiben und so wirklich die Perlen rauszufinden. Und da ist natürlich ganz gut, wenn man eine größere Gruppe hat, die sich da auch damit beschäftigt und das dann rausbekommt. Also wie legt ihr fest, welches Spiel denn jetzt geeignet ist? Kommt das Ex Cathedra, sagst du, wir beschäftigen uns in diesem Seminar oder jetzt in diesem Moment mit dem und dem Spiel? Oder kommen die auch selber und stellen dir was auf den Tisch und du sagst, das kenne ich noch gar nicht, das ist ja interessant.
Gute Frage. Also bisher, ich habe ja vor allem jetzt, du hattest es angesprochen, ich war in Münster angestellt, das heißt, ich habe da vor allem in der Kirchengeschichte Seminare gegeben und da hatte ich schon einen gewissen Bias dazu zu sagen, ich mache jetzt zum Beispiel ein Seminar über Kreuzzüge. So, und dann hatten natürlich, und also das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Also, wie sieht eigentlich so ein Brettspielseminar aus? Und ich muss es auch wieder sagen, ich spreche natürlich aus einem geschichtswissenschaftlichen Perspektive. Also, der Witz an der Sache ist ja nicht nur die Spiele zu spielen, sondern der Witz an der Sache ist ja, du bildest dich zu einem Thema fort. Mhm. Keine Ahnung, bleiben wir vielleicht einmal bei Klosterkultur, weil das einfach immer sehr gut passt. Also du findest so ein bisschen heraus, was waren eigentlich mittelalterliche Klöster, warum zum Teufel sind die vielleicht spannend, wie ist unsere heutige Vorstellung von Klöstern? Und dann guckst du eben genau nach mit diesem Wissen, was du jetzt hast, wie wird das denn jetzt in Spielen umgesetzt? Und die Hauptfragen aus meiner Sicht, aus auch einer kulturwissenschaftlichen Brille generell, sind immer im Endeffekt eigentlich, was wird wie umgesetzt und warum ist das gerade für den Spielenden eigentlich ein immersives Erlebnis? Also wie schafft das eigentlich ein Spiel? Also was wird dargestellt im Endeffekt? Warum wird es dargestellt? Ich hatte mal eine total schöne Diskussion mit Uwe Rosenberg über blaue Hintergründe auf Spielecovern. Warum ist jeder Himmel auf dem Spielecover blau? So, irgendwann hat sich das mal durchgesetzt, weil das eben ja so angenehm ist, so eine schöne Atmosphäre erzeugt. Also da könnte man jetzt ganz lange drüber reden. Geschichtsbilder in Brettspielen. Also prinzipiell eigentlich immer richtig schön. Also da willst du eigentlich häufig immer sein. Also Mittelalter zum Beispiel in Brettspielen ist erschreckend.
Ja, ist alles so aufgeräumt und wohlriechend. Und ja. Genau. So war das bestimmt früher.
Richtig, ja. Schöne Landschaften so. Mhm. Da hast du noch mal so ein paar Ausreißer wie, wie heißt es denn? Zombicide, Black Plague, Black Black. Das ist mein Lieblingsbeispiel für das finstere Mittelalter. Oder jetzt auch Pest, relativ neu. Genau, aber warum stellt man diese Fragen? Weil natürlich interessant ist, welche Bilder, welche Narrative werden durch dieses Spiel transportiert und wie verändern sich die vielleicht auch mit der Zeit? Mhm. Total spannend, Catan zum Beispiel. Oder auch Carcassonne, das sind Spiele, die gibt's jetzt einfach schon, die sind gruseliger, fast älter als ich, noch nicht ganz, also Katar zum Glück nicht. genau. Aber wenn du dir mal anguckst, wie sieht das erste Katan aus? Wie verändert sich das Katan im Laufe der Zeit? Wir haben jetzt zum Beispiel Menschen mit anderen Hautfarben, mit anderen Kulturkreisen als Ritter in diesen Spielen. Da sind ja bewusst Entscheidungen, die getroffen werden. Oder aus kirchenhistorischer Perspektive wieder sehr spannend, in Carcassonne und in Catan wurden die Kreuze und Kirchen aus den Spielen verbannt. Das ist tatsächlich. Also gerade bei Carcassonne, guckt euch das mal an, das ist so abgefahren, weil du hast ja die Klöster, so, die sind ja auch immer noch als Klöster betitelt, aber da sind keine Kreuze mehr drauf. Und das ist kein Zufall, das war eine bewusste Entscheidung, weil man die Spiele gerne weltweit vermarkten wollte und dann natürlich in bestimmten Ländergruppen eher gesagt wurde, nee, so jetzt Christentum vielleicht nicht ganz so offensiv. Und das ist das, was für mich interessant ist. So, aus welchen Gründen wird auf einmal Geschichte quasi, Geschichtsbilder verändert? Das ist das, was mich total interessiert.
Spannend.
Das zweite Standbein, hatten wir eben gerade gesagt, bei Lukas Boch ist Bonn. Jetzt haben sich vielleicht viele, die aufmerksam zugehört haben, gefragt, was ist denn das erste Standbein?
Hat er nur ein Bein?
Also erstens, Lukas ist 32, für diejenigen Nachrichten rechnen wollten, was mit Carcassonne und mit und den Siedlern ist, diese Information geben wir jetzt auch noch dazu. Und er ist jetzt in Lübeck mittlerweile und ist da wissenschaftlicher Projektmitarbeiter am Europäischen Hanse-Museum. Und da gibt es im nächsten Jahr, und da wollten wir noch drüber sprechen, eine große Ausstellung. Ja. Games machen Mittelalter. Da bist du zuständig. Was passiert da genau und wann geht's los?
Genau, also erstens, der Titel hat sich schon wieder geändert. Das ist so schnell, aber der ist jetzt fest. Jetzt ist gar nicht schlimm. Der heißt jetzt Let's Play Mittelalter, wie Games Geschichte erzählen. Und das ist natürlich, also manchmal hat man einfach Glück und quasi kurz nach meinem Studium, nach Ende meines Arbeitsvertrags in Münster habe ich gehört, dass in Lübeck eben genau eine Ausstellung im Endeffekt zu meinem Dissertationsthema entstehen soll. Also die ganze Frage danach, wie wird eigentlich das Mittelalter in Games, das heißt, und das ist ganz wichtig nochmal, ich fasse unter Games immer sowohl digitale als auch analoge / Brettspiele. Das ist für mich ein dasselbe in diesem Wort. So. Und da ist jetzt das Besondere, glaube ich, an der Ausstellung, ist es eben nicht nur eine Ausstellung über Spiele. Allein das ist erstmal schon was Schönes, finde ich. Gibt es auch nicht so häufig. Sondern es ist auch eine spielbare Ausstellung. Das heißt, ganz kurz, was ist die Story? Weil mir die auch ganz gut gefällt. Du wirst eingeladen von einer Game Designerin. Das ist eine Freundin von dir. Und die hat ein neues Spiel gemacht. Und das Spiel heißt Mittelalter. Und es ist das beste Mittelalterspiel aller Zeiten. Was auch sonst. Und du kommst in dieses Burgkloster rein. Zack. Und willst sie da nicht treffen, um dieses Spiel zu testen. Und dann kommst du in das Game-Design-Studio und Nichts ist da. Alles ist leer. Du findest noch ihre Aufzeichnungen etc. pp. Und ihr kennt vielleicht das Spiel Jumanji oder den Film besser gesagt. Mhm. Und die Idee ist so ein bisschen, war keine so gute Idee, in einem Burgkloster ein Game Design Studio einzurichten, weil die Kirche hat da durchaus unterschiedliche Meinungen zu Spiel, gerade im Mittelalter. Weil in Lübeck, in diesem Hansmuseum, gibt es wirklich ein Kloster. Also das ist ein Burgkloster. Und dann ist quasi der Flucher zugeschlagen. Zack. Das heißt, du erstellst jetzt deinen Charakter. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir arbeiten mit dem Game Design Studio Yasa Game zusammen. Die haben Inculinati gemacht. Vielleicht kennst du das sogar, Manu.
Ja, klar.
Genau. Und die machen für uns quasi die Graphics. Baust du deinen Charakter zusammen und dann gehst du in diese Ausstellung quasi rein und musst dann, weil der Abt halt dafür sorgt, dass du jetzt, also du spielst im Kloster, jetzt spielst du richtig, jetzt musst du dich da durchspielen, musst du quasi verschiedene Loot-Gegenstände finden in dieser Ausstellung, wir haben verschiedene Themeninseln, um am Ende dann quasi aus dem Spiel wieder rauszukommen. Und du hast dann wirklich eigene Spielstationen, wo du Rätsel lösen musst, wo du aber auch ähnlich wie in Carcassonne oder Anno, wo du quasi Gebäude sinnvoll platzieren musst in der Stadt. Und am Ende quasi wirklich zu verstehen, wie denn eigentlich, also einerseits, wie das Mittelalter in Spielen umgesetzt wird, aber vielleicht auch, warum sich das Mittelalter so total gut eignet als Thema für Spiele. Ist ja auch irgendwie so ein Ding. Irgendwie gibt es jede Menge Spiele, die das Thema Mittelalter behandeln. Warum eigentlich? Man könnte ja auch mal was anderes machen. Süße Tierchen würdet ihr jetzt einwerfen, weil das ist richtig, das ist aktuell mehr so der Brettspieltrend, aber trotzdem Mittelalter-Spiele gibt es auch noch viel. Genau, und letzte Sache noch, was macht diese Ausstellung neben dieser Spielbarkeit besonders? Wir haben jetzt in den letzten 5 Jahren, also wir, sprich Board Game Historian, ein großes Netzwerk aufbauen dürfen. Und das heißt, wir haben jetzt auch aus dem digitalen Bereich größere Influencer wie Steinwallen zum Beispiel bereits an der Angel. Oder das wäre natürlich unser größtes Ziel gerade, Hand of Blood davon zu überzeugen, dass auch ein bisschen mitmischt. Das können wir aber noch nicht fest sagen. Es werden auf jeden Fall einige sehr durchaus etablierte Leute dabei sein. Und die werden auch in der Ausstellung selber quasi Rechenschaft darüber ablegen, was sie an Mittelalterspielen fasziniert. Also wir wollen quasi wirklich die Community abholen. Wir wollen versuchen, ein Spiel über Spiele im Museum zu etablieren. Und aktuell würde ich sagen, wir sind auf einem ganz guten Weg.
Wann geht's los?
Gute Frage. Wann geht's los? 9.10. ist der offizielle Start der Ausstellung. Das Ganze geht dann auch tatsächlich ein Jahr, weil das einfach mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Und das wollen wir eben entsprechend auch würdigen, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Und wir haben eben auch ein großes Rahmenprogramm geplant. Das soll eben auch die entsprechende Aufmerksamkeit kriegen. Genau.
Zu meiner Verteidigung, ich habe natürlich Boardgame Historian als erstes Standbein interpretiert und deswegen zweites gesagt. Ja, nur, dass das ich hier ja nicht so ganz blöd dastehe.
Nein, das ist ja auch, es ist ja auch richtig. Also vielleicht noch ganz kurz auch das offen zu legen. Also ich habe quasi aktuell 75% in Lübeck und 25% in Bonn. Und in Bonn bin ich gerade sehr glücklich. Ich habe es nach meinem Dissen Vertrag unterschreiben dürfen. Ich werde jetzt 6 Jahre weiter in Bonn bleiben dürfen. Genau, und wenn das sich jetzt in Lübeck dann mit dem Ende der Ausstellung quasi auflöst, werde ich auch schauen, dass ich aktueller Stand in Bonn noch mehr machen darf, weil alle Menschen an den Geräten, die jetzt gerade auch im Wissenschaftsbetrieb sind, werden das sehr fühlen. Wissenschaft ist schön, dass man das machen darf auf der einen Seite, aber es ist auch wirklich, also arbeitstechnisch Verträge, Sicherheiten echt nicht so das Gelbe vom Ei, da bin ich ganz ehrlich.
Sagt Lukas Boch, studierter Mensch aus Münster, wohnhaft in Lübeck mit einem Vertrag in Köln, wahrscheinlich mit einer, in Bonn, mit einer Bahncard 100 ausgestattet.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Also ja, ich habe eine Bahncard 100, da musst du echt, echt viel unterwegs sein. Ich habe die Bahncard 50, das ist auf jeden Fall
auch schon sinnvoll.
Genau, richtig, ja.
Wir freuen uns, dass du Zeit für uns hattest. Wir danken für das Gespräch heute. Wir denken, dass wir sicherlich über das eine oder andere nochmal sprechen werden. Die Ausstellung müssen wir uns unbedingt angucken, Manuel. Ich kenne auch schon jemanden, der hat sich eine Kutte geliehen und ist mit rumgelaufen. Können wir die Dame dann mal vorbeischicken?
Ja, bitte.
Schönen
bitte.
Gruß nach Hamburg. Und ja, danke, dass du Zeit hattest, Lukas. Und nochmal Glückwunsch zu deinem Abschluss jetzt. Das war eine lange Geschichte. Und dann viel Spaß bei den neuen Projekten.
Ja, danke für eure Zeit.
So, vielen Dank, Lukas, für deine Zeit und deine spannenden Eindrücke. Was für ein Tausendsasser. Ganz viel interessante Eindrücke und ich bin sehr gespannt, was da 27, 28 mit diesem neuen Studiengang passiert. Und da werden wir natürlich auch weiter drüber berichten. Vielen Dank und wir kommen zur Rückschau der Spielbox 6 im Jahr 1995, Stefan. Du blätterst schon wieder fleißig. Ich höre es im Hintergrund schon rascheln. Ja. 1995, einer der wichtigsten Spielejahre. Was ist in der Spielbox passiert in der Ausgabe?
Ja, das Heft 695, es gab ja nicht 7 Hefte, wie wir das momentan haben. Es gab nur 6. Und da war das Heft 695, das, was kurz vor Weihnachten rauskam, das, was auch die Spielemesse in Essen bilanzierte und das Jahr bilanzierte. Und da war eine ganze Menge passiert, in der Tat, wie du sagst. Ich habe das hier vor mir. Wenn man da so mal umblättert, dann landet man in einer relativ begeisternden Geschichte zum Thema Spiel in Essen. Da war die Jahre vorher, wusste man nicht, wo geht das hin. Da tauchten Computerspiele auf und anderes auch noch. Und der Berichterstatter Bertolt Hesse war total zufrieden mit der Messe. Sagt, das war eine tolle Messe, da konnte man richtig viel sehen. Da gab es spannende Spiele, überall war was los. Also man war sehr, sehr zufrieden. Das war natürlich auch die Begeisterung des Siedlerjahres. Siedler von Catan wurde auf der Spiel in Essen natürlich auch mit dem Deutschen Spielepreis ausgezeichnet nach dem Spiel des Jahres. Aber ganz interessant war auch, wer noch damit bei war, auf Platz 2. Stefan Dorrer, Linie 1, auf Platz 3 Tom Schöps, Sternenhimmel und auf Platz 6 Galopp Royal, Klaus Täuber. Warum sage ich das? Das sind alle Spiele der Firma Goldsieber, die wir Leute, die wir mittlerweile schon lange nicht mehr am Markt haben, aber die hatten in dem Jahr ihren Aufschlag, die haben ihr erstes Programm vorgestellt. Da war das Spiel Backschisch noch bei, der Vollständigkeit hat, das hat es dann nicht auf irgendeiner Auswahlliste geschafft, aber das war ein ziemlich guter Aufschlag, den die hingelegt haben. Im nächsten Jahr kamen die mit Entdecker und Löwenherz und dann irgendwann, Entschuldigung, mit Entdecker kamen sie und Karabande und im Jahr darauf, 97, gab es dann Löwenherz und Mississippi Queen als Spiel des Jahres. Das war ein Senkrechtstart, den man da hingelegt hat. Aber 95, alles dominiert von den Siedlern und entsprechend war die Berichterstattung auch in der Spielbox von vor 30 Jahren und dann kam die erste große Kritik. Ja, und da war man, das wusste man damals noch nicht, schon im Jahr 96, die erste große Kritik war zum Spiel El Grande, Wolfgang Kramer, Richard Ulrich, im Spiel im Jahr 96 Spiel des Jahres geworden. Ich hatte damals das Vergnügen, mir das Spiel persönlich am Stand an einem riesen Demobrett von Wolfgang Kramer erklären zu lassen. Das Ganze ist dokumentiert in der Spielbox. Mit dem Pullover, den ich auf dem Bild anhabe, würde ich in der aktuellen Weihnachtszeit ganz weit vorne landen. So war das ja damals. Wir hatten ja nichts. Aber wir hatten El Grande. Das Spiel hat sofort bei mir gezündet. Ich sitze mit einer Kollegin am Tisch. Ich habe das gespielt. Ich habe feuchte Hände gekriegt, als ich das angespielt hatte. Ich wollte es sofort mitnehmen. Es war ein teures Spiel. Man hat gebeten, ob man da bitte auch als Pressevertreter was zu beisteuern kann. Ich sage, nimm mein Geld, aber gib mir dieses Spiel mit. Und ich spiele es heute noch sehr, sehr gerne. Es gehört zu meinen Top-10-Spielen. Ein großartiges Spiel, El Grande. Und die Kritik, die damals unterwegs war, man war sehr zufrieden mit dem Spiel. Eine 7 sehe ich. Ansonsten höhere Noten. Doch eine 6 tatsächlich. Wer war das denn? Sagen wir nicht. So, dann haben wir...
Aber ganz kurz, El Grande kann ich dir nur beipflichten. El Grande war wieder das Spiel, was mich wieder in die Brettspielwelt auch zurückgeholt hat. Im Sinne von wow. Also nach Catan nochmal so ein Aufschlag, dass es auch nochmal eine tiefe Ebene und strategischer und auch das mir geben kann, was bis dahin mir nur die Videospiele gegeben haben, nämlich dieses Taktieren und so. Das war wirklich, also ich habe es immer noch da, liebt es auch sehr. Tolles Spiel.
Zeitlos, absolut zeitlos. Ja. Zeitlos auch der Titel, über den wir dann doch als nächstes reden werden, Magic the Gathering, große Anzeige auch hinten auf dem Umschlag, damals 2 Jahre am Markt, ein Porträt von Richard Garfield, natürlich der Magic-Macher. Wer ist das eigentlich? Wer hat sich das alles ausgedacht? Und wie ist man da dazu gekommen? Und denkt dir das nochmal aus? Und ja, und Richard Garfield hat es sich ausgedacht. Und ich glaube, er hat ganz gut dran verdient. Ein kleines einseitiges Porträt, aber das war damals so, irgendwie musste man das nochmal abbilden, weil das war ja ein großes Thema auf den Messen damals. Überall saßen Menschen herum, wollten Karten tauschen. Das war schon beeindruckend.
Die Titelgeschichte, und bis heute. Das hat natürlich ja nicht abgerissen. Ja.
Und es ist weiterhin ein Umsatztreiber. In vielen, vielen Ländern wird mit Sammelkarten sehr, sehr viel umgesetzt und Magic ist immer noch dabei. Die Titelgeschichte der Spielbox 695 handelt vom Spiel Mystery von Ravensburger. Wer das nicht mehr weiß, ein sehr bunter Karton. Bertram Kees hat das Spiel, wie soll man sagen, zusammengesetzt. Der Autor des Rezensions schreibt, es ist eine Fülle bekannter Spielelemente, die wieder einmal der Ideenverwerter Bertram Kees zusammengebacken hat. Also man hat da die Aufgabe in einem Quiz, ähnlich wie bei die Älteren werden sich erinnern, was bin ich, Dinge zu erraten, Berufe, Hobbys, Persönlichkeiten. Und es gab einen aufwendigen Klappmechanismus mit Karten, die man hin und her klappte. Und wenn man das Bild anguckt, das offizielle Bild von Ravensburger, da sitzt tatsächlich jemand beim Spielen mit Schlips, Jackett und Krawatte.
Machst du das nicht? War ich immer.
Ich habe ja gerade was zu meinem Pullover in dem Jahr gesagt. Ich war da weit von entfernt. Dann blättert man um, sehr interessantes Thema. Grüße nochmal nach Hamburg. Michael Wolf hat einen vierseitigen Text geschrieben, Spiele ohne Grenzen, ein erster Text über das Spielen im Internet. Und wo findet man Spiele im Internet? Das war 1995. Das begann mit einem Kasten, wie komme ich überhaupt ins Internet? Und gucken Sie doch mal in folgende Zeitschriften, da liegt mal eine CD bei, da kann man das dann mal hochladen, da kann man dann dahin. Das geht dann weiter über, wenn wir Ihnen jetzt Links geben von Seiten, die interessant sind, die Seiten sahen grauenhaft aus. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir heute sagen. Da war dann irgendwie, hat einer was eindigitalisiert und das war dann irgendwie ganz klein auf einer Seite. Hier gibt es Screenshots, die sind ein Grauen, aber wenn Sie das interessierte, wer das damals wollte, konnte eine Mail schreiben, kriegte eine Mail mit Links zurück, so hat man damals kommuniziert. Sagt, gab noch keine Website. Und die Kehrseite, als ich angefangen habe zu recherchieren, schreibt Knut Michael Wolf, da machte das noch Spaß zu surfen im Netz. Aber im August öffnete die Telekom für ihre 800.000 Benutzer den Internetzugang und seit September herrschte in den Abendstunden Rush Hour. Das waren Sorgen, weil das waren ja effektiv kleinste Dateien, die darum hat. Dagegen, man hat teilweise mit Akustikkopplern gearbeitet, um Bretter zu lesen, Newsbretter. Man hat die Sachen runtergeladen und hat sie hochgeladen, seine Antworten. Man war nicht die ganze Zeit online. Es hat zu viel Geld gekostet, Berechnung von Knut Michael Wolf. Wenn Sie 100 D-Mark, um Gottes Willen, 100 D-Mark locker machen, können Sie bei T-Online dafür je nach Tageszeit 10 bis 13 Stunden online sein. 100 D-Mark. Das muss man sich vorstellen. Oder wenn Sie 10 Stunden pro Monat im Internet verbringen, zahlen Sie bei der T-Online 104 Euro. Bei MSN, die gab es damals 74. Und bei AOL 37,50. Ich war der billige Jakob. Die Mailadresse hatte ich damals noch. das war das damals. Und Knut hat da sehr viel recherchiert, hat über Spiele, die man damals schon online spielen konnte. Da tauschte man sich natürlich dann über Mails aus und so weiter recherchiert. Das war so der Auftakt zum Thema Spielen im Internet in der Spielbox 695. Vier Seiten hoch. Interessant zu lesen, wie das damals losging. Und wenn man sich das heute anguckt, es sind Dimensionen, die das unterscheidet, das kann man gar nicht glauben. Ja, noch ein Blick ins Heft. Irono Ofubi, ein Zwei-Personen-Spiel von Pjatnik, sieht hübsch aus, aber durchschnittlich bewertet. Auf der nächsten Seite gab es dann schon wieder Zunder, das Spiel Die Börse. Das hatten wir doch schon mal, sagt der Rezensent, und zwar vor 21 Jahren. Und sagt, das sei das gleiche Spiel. Und ein gewisser Dirk Hennen, auch als Spieleautor bekannt, analysierte dann gerade und sagte, die Überarbeitung eines bestehenden Spiels, bei der man leider die Elemente weggelassen hat, absichtlich oder unabsichtlich, die dem Spiel den eigentlichen Reiz gegeben haben. Also eine Verschlimmbesserung der alten Version. Und man hat dem Spiel damals nicht vorgeworfen, ein Plagiat zu sein. Man hat es indirekt probiert. Und man hat gesagt, wieso steht da eigentlich dann ein anderer Name eines anderen Autors drüber, wenn man das Ganze nur abgesteckt hat und teilweise die Regel wörtlich übernommen hat. Da würde man heutzutage auch mit dem Internet, das sich wesentlich weiterentwickelt hat, wesentlich mehr Dampf erzeugen. Und noch ein wichtiges Spiel, und das alles im Jahr 95 und alles in der Ausgabe 6, Speed, das schnellste Kartenspiel der Welt. Das Spiel, mit dem Carsten Attlung seinen Attlung-Spiele-Verlag praktisch begründet hat, diese Miniaturformate. Und ich war damals auf der Messe und auch ich gehörte zu den Leidtragenden. Carsten Attlung war schneller als der Autor Reinhard Staupe. Es war ein Tempospiel. Der Rekord stand dann bei 21 Sekunden. Ich habe in unter 30 Sekunden verloren gegen ihn, aber ich habe es mir trotzdem gefallen. Ein Tempokartenablegespiel für zwei Personen, das war damals die absolute Überraschung, für einen Zehner mitzunehmen. Und das wird auch da in der Spielbox besprochen mit sehr, sehr guten Noten. Gleich zwei Menschen ziehen eine 10.
Wow.
Das war also die Spiel. Ausgabe Nummer 695. Und dann haben wir da noch zwei interessante Sachen, die ich unseren Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten möchte. Nämlich zum einen, dass da berichtet wird über die erste süddeutsche Spielemesse, über eine Messe in Graz, über die Spielemesse in München. Immer wieder Berichte über Spielemessen, die gingen da gerade los. Die fingen gerade richtig an. Spielemessen wuchsen gerade erst. Das Vorbild Essen war da, aber diese ganzen anderen Messen, die heute auch sehr, sehr groß sind, die bekannt sind, da gibt es Berichte, wie die gerade loslegen und wie wenige tausend Leute da eigentlich bei waren. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Und noch etwas, was damals anders war. In der Nummer 695 finden sich zwei Zuschriften von Spieleautoren, wie man ihre Spiele besser spielen kann. Da haben wir momentan den Kollegen Christoph Konrad, der immer wieder die Rubrik Besser Spielen betreut. Aber Wolfgang Kramer schreibt etwas, wie man das Glück reduzieren kann in seinem Spiel Big Boss. Und der eben schon mal erwähnte Stefan Dorrer schreibt zu Linie 1, er hätte eine soziale Variante. Da habe ich gedacht, was möchte der Mann denn jetzt? Aber tatsächlich, ihn störte, das schreibt er selber, die Schlussphase seines eigenen Spiels. Es war ein Legespiel, man hat Straßenbahnlinien angelegt, man hatte Haltestellen aufgestellt und musste am Ende, wenn das ganze Netz fertig war, für einen persönlich per Würfel sich mit seiner Straßenbahn einmal diese ganze Strecke entlang bewegen. Und wer dann nicht gut würfelt, und ich weiß, wovon ich spreche, der konnte als erstes sein Schienennetz fertig haben, kam trotzdem als letzter ins Spiel. Stefan Dorrer hat eine Regel an den Start gebracht, wo er das Ganze ausgleicht. Und wer das alte Spiel Linie 1 noch im Schrank hat oder im Regal hat, der sollte auf jeden Fall mal in die Spielbox sofern vorhanden 6,95 reingucken. Diese Variante, die ist richtig gut, da konnte man es richtig mit prima spielen. Viel, viel drin, logischerweise nach einer Messe in Essen, nach einem packevollen Spielejahr 1995. Und wenn man dann auf die letzte Seite kommt, der Spielbox, dann schaut man auf diese Anzeige von Ravensburger, da schaut einen ein junger Klaus Teuber an, und der wird gefragt, das war eine Anzeigenserie damals, der von Ravensburger, warum spielen Sie Klaus Teuber? Und das Zitat von ihm ist, weil ein Spiel wie ein Theaterstück ist, das jedes Mal neu inszeniert wird.
Ein sehr schöner Satz. Ja, voll auf den Punkt, genau.
So viel zur Spielbox vor 30 Jahren.
Sehr schön, eine dicke, dicke Ausgabe auf jeden Fall.
Ja.
Bin gespannt. Also ich möchte ja, dass wir in 30 Jahren dann auch über die Ausgabe so reden, die du jetzt gerade aktuell gemacht hast.
Wir geben uns Mühe, aber ich bin gespannt, ob in 30 Jahren jemand über den Podcast spricht, den wir gerade gemacht haben. Das wäre auch hochinteressant zu erfahren.
So amüsiert, wie wir jetzt gerade über die Internetversuche von Knut.
Wahrscheinlich.
Genau. Wahrscheinlich. Gut, dann haben wir gedacht, zum Rauswurf reden wir doch noch ein bisschen und versetzen euch in Weihnachtsatmosphäre, wenn die ersten Flocken schneien, alle sich unterm Christbaum sammeln, ist ja oft auch eine Situation, wo man dann auch ein bisschen zur Ruhe kommt, vielleicht sogar Urlaub hat oder mit seinen Liebsten zusammensitzt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich schauen immer alle an und erwarten schon, dass ich irgendwie Brettspiele auspacke. Ich fahre jetzt übermorgen auch zur Schwiegermutter. Natürlich packe ich da Brettspiele ein. Mhm. Meine Söhne sind ja auch teilweise schon ausgezogen. Da freue ich mich dann auch drauf, mit denen dann wieder jetzt als erwachsene Menschen wieder Brettspiele zu spielen.
Oh, Papa kommt und will wieder spielen, heißt es.
Genau, und jetzt endlich sind sie in dem Alter, wo sie sagen, geil, Papa kommt und will wieder spielen. Hervorragend.
Und was wird gespielt?
Wir haben noch ein paar Unlock-Boxen, die wir noch nicht gespielt haben, weil die natürlich jetzt ja auch nicht so aktuell wichtig sind, sie zu testen. Unlock hat ja den Sonderpreis bei uns auch gewonnen und das ist mir wirklich, ich liebe die Serie sehr und ist auch immer so ein Family-Ding bei uns. Also Exit und Unlock, die heben wir uns immer so ein bisschen auf für die Momente, wenn wir dann wieder hier zu viert zusammensitzen und das bietet sich natürlich sehr an. Also wir haben einige Unlocks vor uns und wir cheaten. Wir haben den Exit-Adventskalender noch nicht geöffnet und wir haben dann gesagt, wir öffnen den jetzt, wenn wir bei Schwiegermutter sind und machen den dann in einem Rutsch. Darf man, oder? Darf man schon machen,
wenn man
den Exit-Adventskalender als ein Abenteuer zu sehen.
Ja gut, wenn ihr so gut seid, dass ihr das einmal gerade durchzockt, das ist natürlich dann.
Ja.
Oder ihr benutzt die ganzen Hilfekarten, oder was macht ihr dann?
Nö. Also Hilfekarten, die werden ja sofort zur Seite gelegt. Also die werden ja, das geht ja gar nicht.
Also es wird etwas länger dauern dafür. Deswegen gibt es auch zwei Weihnachtsfeiertage, damit Familie Fritsch durchkommt mit dem Exit-Adventskalender von Cosmos.
Genau.
Mhm. Also bei uns ist es tatsächlich so, ich werde jetzt gleich, wenn wir jetzt hier mit dem Gespräch zu Ende sind, meine Spielekiste packen, beziehungsweise ich werde die gepackte Spielekiste nehmen, weil wir haben heute Weihnachtsspielen mit meiner Gruppe in Paderborn, das ist eine Nachbarstadt von Bielefeld, 40 Kilometer. Wir sind 6 Menschen und in der Regel findet man nie Spiele für 6 Leute. Man spielt immer zu viert oder zu fünft, weil es relativ schwierig ist. Aber zu Weihnachten machen wir das immer und dann packt man ein. Ich packe meine Kiste, ich nehme mit Green Team Wins von PD, Falsche Schlangen von Edition Spielwiese, Pass the Word von Piatnik, Top 10 Adventures, also aus jedem Dorf ein Hund und vor allem aus jeder Ecke. Und dann müssen wir mal gucken, auf was die Lust haben. Und dann spielen wir und haben wir viel Spaß, dass wir alle zusammen am Tisch sitzen und auch mal das Jahr Revue passieren lassen. Und am Heiligabend wird es dann etwas besinnlicher mit der Lebensgefährtin und der Schwiegermutter. 83 ist die Dame und sie sagte, wir sollen auf jeden Fall Bombbusters wieder mitbringen.
Ja,
ich glaube, das sagt eine ganze Menge aus. Am ersten Feiertag sind wir dann wieder zu 6, da haben wir dann auch Einsteiger dabei. Da werde ich wahrscheinlich aus dem Sommer nochmal, du darfst mich jetzt wieder mal korrigieren, Manuel, Meister Makatsu rausholen. Wie heißt das richtig?
Ich sag nix.
Danke. Ansonsten kann man das, glaube ich, im Podcast von vor 3 Nummern wiederholen, wie man das eigentlich aussprechen soll. Am zweiten Feiertag und am Silvestertag, da hat man vielleicht noch ein bisschen länger Zeit, da gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, wir spielen was Längeres und da freue ich mich vielleicht auf Arche Nova oder aber auf Endeavor, die Tiefsee, denn da hat es dann, habe ich gehört, soll unterm Weihnachtsbaum noch ein bisschen Erweiterungsmaterial liegen, so ein bisschen Schöneres. Und da kann man sich's doch hübsch machen. Ich freue mich drauf.
Ich habe mir auch vorgenommen, Take Time durchzuspielen. Das ist, glaube ich, auch ein ideales Ding, um da einfach noch eins und noch eins und noch eins. Und Bossfighter QR, hattest du ja auch schon erwähnt. Das ist, glaube ich, auch was, was ich mit meinen zwei Söhnen dann jetzt sehr, sehr intensiv in den Weihnachtsfeiertagen noch spielen werde. Also so ein bisschen so, nicht die großen Kampagnenspiele, aber halt so Spiele, wo man so dranbleiben kann. Wir haben früher immer Pandemic Legacy, die Seasons, dann so typischerweise zwischen Weihnachten und Silvester durchgespielt. Da fehlt mir jetzt gerade ein Legacy-Spiel. Ich glaube, auch selbst wenn ich jetzt mitmache, kommt dieses Witcher Legacy nicht mehr rechtzeitig.
Das werden die nicht schaffen, nein. Ich glaube, ich muss mal gucken, läuft die Kampagne eigentlich noch? Moment.
Die läuft bestimmt noch bis nächstes Jahr.
Nö, sie ist durch. Sie haben aufgehört. Doch, nein, sie läuft übrigens noch.
Nein, oh Gott,
9 Minuten 35, genauso wie eben, als wir angefangen haben. Wir sollten es einfach lassen.
Sehr schön. Wir haben genug Spiele, wir brauchen das gar nicht. So,
so ist es. Egal, wann man es uns hört, wir wünschen allen, die uns zuhören, ein frohes Fest, einen guten Rutsch. Wenn man es danach hört, kann man ja abgleichen, ob man das gleiche gespielt hat wie wir. Und wir bedanken uns für das Zuhören über das ganze Jahr. Ich habe das ja in diesem Jahr übernehmen dürfen vom Kollegen Andreas Becker, der ja das mit dir zusammen eingeführt hat, das Ganze, der auch die ersten beiden Ausgaben in diesem Jahr noch betreut hat. Deswegen schönen Gruß nach Oldenburg an dieser Stelle. Und wir freuen uns über alle, die dabei sein und waren und hoffen natürlich, dass alle auch im nächsten Jahr wieder dabei sind, gell?
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die uns hier fleißig immer jeden Monat runterladen und Feedback schicken, die uns auch ansprechen auf den Messen, und natürlich auch ein dickes Dankeschön an den Nostheide Verlag, an die Menschen, die das hier ermöglichen, und freue mich, Stefan, auf nächstes Jahr, auf viele weitere Folgen Podcasts mit dir. Komm gut ins neue Jahr. Wir hören uns.
Du auch. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.